Als Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Entschuldigung. 1. Mose 30, 25 bis 43. Als Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban:
Entlass mich, ich will in meine Heimat ziehen. Gib mir meine Frauen und Kinder, für die ich gearbeitet habe, und lass mich gehen. Du weißt ja selbst, was ich mit meiner Arbeit für dich geleistet habe.
Könnte ich doch dein Wohlwollen finden und dich zum Bleiben bewegen. Durch Wahrsagung habe ich erfahren, dass Jahwe mich deinetwegen gesegnet hat. Was willst du als Lohn? Ich gebe dir, was du verlangst.
Du weißt ja, wie ich für dich geschuftet habe und was aus deinem Vieh bei mir geworden ist. Das Wenige, das du vor meiner Zeit hattest, hat sich gewaltig vermehrt. Und Jahwe hat dich bei jedem meiner Schritte gesegnet. Jetzt muss ich endlich mich um meine Familie sorgen.
Was verlangst du als Lohn?
Du sollst mir gar nichts geben. Wenn du mir nur Folgendes zugestehst, werde ich auch weiterhin für dich und dein Kleinvieh sorgen. Ich will heute aus deinen Herden jedes dunkel gesprenkelte und gefleckte Schaf entfernen, sowie jede hell gefleckte und gesprenkelte Ziege. Das soll mein Lohn sein. Meine Redlichkeit wird für mich zeugen, wenn du morgen kommst, um meinen Lohn anzusehen. Alle Ziegen, die nicht hell gefleckt und gesprenkelt, und alle Schaflämmer, die nicht braun sind, sollen als gestohlen gelten, wenn sie bei mir sind.
Gut, es soll so sein, wie du gesagt hast.
Aber er suchte noch am selben Tag alle Ziegen und Ziegenböcke heraus, an denen etwas Helles, und alle Schafe, an denen etwas Dunkles war, und gab sie seinen Söhnen. Dann entfernte er sich mit ihnen von Jakob, und zwar 3 Tagesreisen weit. Jakob weidete nun die restlichen Tiere Labans. Nun schnitt sich Jakob frische Zweige von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platan und schälte Streifen von der Rinde ab. Diese hellgestreiften Stöcke legte er in die Tränkrinnen. Wenn dann die Tiere, die zum Tränken kamen, brünstig wurden und sich besprangen, warf sie lauter gestreifte und gesprenkelte und gefleckte Jungen. Diese Lämmer sonderte Jakob aus und machte alle gestreiften und braunen Tiere zu seiner eigenen Herde. So züchtete er sich eine besondere Herde, die er nicht zu den Tieren Labans gab. Jakob legte die Stäbe aber nur dann in die Tränkrinnen, wenn die kräftigen Tiere sich besprangen. Bei den Schwächlichen tat er das nicht, so blieben die schwächlichen Tiere bei Laban und Jakob bekam die kräftigen. Auf diese Weise wurde Jakob reicher und reicher und besaß schließlich sehr viele Schafe und Ziegen, dazu Sklaven und Sklavinnen und ebenso Kamele und Esel.
Ja, euch drei, vielen Dank. Sie anschalten. Ja, wir wollten mal was anderes machen. Wir haben ja immer Möglichkeiten. Wir sind ja nicht so festgefahren, dass wir immer alles gleich machen müssen. Ist das irgendwie jetzt nicht an? Bin ich zu hören? Jetzt geht's ja. Ja, den Text haben wir gelesen, 1. Mose Kapitel 30, die Verse 25 bis 43. Und wir befinden uns noch immer in dem Teil der Bibel, in dem uns das Drama um Jakob, einem der Erzväter des Volkes Israel, berichtet wird. Jakob, der Draufgänger, der Trickser, der Betrüger. Und der doch um jeden Preis Gottes Segen haben will, der irgendwie ahnt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wie kann Gott so einen zum Erzvater seines auserwählten Volkes machen? Also ich hätte da jemand anderen ausgesucht, irgendeinen, der moralisch und ethisch edel gewesen wäre. So einen hätte ich ausgesucht, einen, auf den das daraus entstehende Volk dann als Vorbild hätte schauen können. Habt ihr einen Vorschlag, wen man da hätte nehmen können? Mir fielen spontan Mahatma Gandhi ein oder Nelson Mandela, aber ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, das ist müßig. Ja. Gott hat einen Jakob ausgewählt. Schonungslos wird er uns mit all seinen Schwächen und Fehlern, mit seinen Betrügereien vor Augen geführt. Wir haben gesehen, wie er Esau das Erstgeburtsrecht abluchst, wie er sich dann den Segen seines Vaters erschleicht. Ja, und dann muss er fliehen. In Laban findet er dann einen Ebenbürtigen und er wird selbst mehrfach betrogen. Und in den folgenden Kapiteln, die wir dann in den nächsten Sonntagen behandeln, dann werden wir weitere Stationen seines Lebens betrachten. In einer Einladung zu Bibeltagen der bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover, deren Pastor ist Wolfgang Nestvogel, da las ich Folgendes in dieser Einladung. Die betreffenden Abschnitte gehören zu den besonders schwierigen Stellen des Alten Testaments und werden nicht häufig ausgelegt. Das kann ich nur bestätigen. Als ich in den Predigtdatenbanken nachgeschaut habe, da gibt's nicht viel über dieses Kapitel. Dieser Mensch, Jakob, scheint nie zur Ruhe zu kommen und doch räumt Gott ihm einen wichtigen Plan in seiner Heilsgeschichte ein. An Jakob können wir studieren, wie der allmächtige Herr trotz unserer Irrungen und Wirrungen alle seine Ziele verwirklicht. Unfassbar, dass er uns dabei mitnimmt, unsere Hoffnungen und Hilfeschreie ernst nimmt und unser eigenes Leben schließlich zu einer wunderbaren Erfüllung bringt. Wer auf seinem Lebensweg gerade stolpert, sollte sich mit Jakob befassen. Und wer meint, alles im Griff zu haben, erst recht. So wollen wir uns den Versen des heutigen Abschnitts zuwenden. Der Titel der Predigt lautet: Erinnere dich an deine Bestimmungen. Wie wir trotz Irrungen und Wirrungen in der Spur Gottes bleiben können. 3 Punkte, die Verse 25 und 26, endlich wieder auf Kurs. Die Verse 27 bis 36, Hindernisse, Wirrungen und Hemmschuhe. Und die Verse 37 bis 43, Gott ist größer als die Umstände. Eine Schwester aus dem Diakonissenhaus Eidlingen hat ein Lied gedichtet. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Lass nicht aus deiner Spur mich treiben, des Weges Länge oder Last. Wie sehr finden wir uns in diesem Text wieder? Wir werden das Lied dann auch zum Schluss der Predigt dann singen. Wie sehr finden wir uns in diesem Text wieder? Vorausgesetzt, wir haben ein Ziel, wir haben eine Bestimmung, eine Verheißung. Und ich behaupte mal, dass jeder ein solches Ziel, eine Bestimmung und eine Aufgabe und eine Verheißung auch hat. Manchmal müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Wir wissen, wofür wir bestimmt sind. Aber wie schnell vergessen wir das in der Hektik unseres Alltags, in den Umständen, die uns begleiten, die um uns herum sind und die uns auch immer wieder von diesen Bestimmungen ablenken. Jakob hatte auch eine solche Bestimmung. Gott hatte ganz deutlich zu ihm geredet und ihm seine Bestimmung, seinen Auftrag mitgeteilt. Wir lesen das im Kapitel 28, Verse 13 und 14. Als Jakob übernachtete unter freiem Himmel und er diese Vision hatte, dass er die Leiter, die vom Himmel bis auf die Erde reichte. Und da sprach Gott zu ihm: Ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Israels. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden. Jetzt habe ich die Zeiten vertauscht, Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Also nochmal die Verse 13 und 14 und 15 aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Das war die Verheißung an Jakob, das war die Bestimmung Gottes für ihn. Aber er befand sich ja auf der Flucht vor Esau. Und dann kamen ja die Frauen dazwischen. Mir hat mal ein Bruder gesagt, als er über einen anderen Bruder sagte, der sich sehr verändert hatte in kurzer Zeit, da hat er gesagt, da ist ein Rock dazwischen gekommen. Ja, dem Jakob kamen auch die Röcke dazwischen, die Frauen. Er war auf der Flucht. Jakob war beschäftigt mit seiner Arbeit, mit dem Zusammenbringen der Brautpreise. Vier Frauen beschäftigten ihn dann. Es gab Zank in der Familie, Zoff mit seinem Schwiegervater. Ausnahmsweise mal nicht mit der Schwiegermutter, sondern mit dem bösen Schwiegervater. Die alltäglichen Dinge nahmen ihn in Anspruch. Und dabei vergisst man schon mal seine Bestimmung, sein Ziel. Uns geht es ja auch nicht anders als dem Jakob. Zu Jakob musste Gott noch persönlich reden, sodass er ihn deutlich verstand. Er hatte noch keine Bibel. Gott musste also direkt zu ihm reden und das tat er auch. Wenn wir heute Gottes Wort in schriftlicher Form vor uns liegen haben, wir haben heute Gottes Wort in schriftlicher Form vor uns liegen, ist heute Morgen in der Einleitung schon öfters betont worden. Und in diesem Wort, in dieser Bibel, redet Gott heute zu uns. Und ich kann euch berichten, wie es mir vor ein paar Wochen erging. Ich las in der Vorbereitung auf die Vorträge mit Arnold Fruchtenbaum den ersten Petrusbrief. Und dort stieß ich auf die Stelle, wo es heißt im ersten Petrusbrief 1, Kapitel 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Und ich musste schlagartig erkennen, wie viele Begierden aus der Zeit meiner Unwissenheit noch herrschten, die noch in mir waren. Ich änderte meinen Sinn und es ging dann auch eine Zeit lang ganz gut, bis dann wieder der Alltag kam, der Stress, die Müdigkeit und so vieles andere, bis das dann alles, diese Erkenntnis überlagerte und wieder in Vergessenheit geriet. Und wenn du überlegst heute, welche Bestimmung du hast, welches Ziel du verfolgen solltest, dann könntest du dir wenigstens diese Stelle zu Herzen nehmen. Aus dem ersten Petrusbrief. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist eine Bestimmung, ein Ziel für uns. Und es folgt sogar noch eine Begründung im Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Erinnere dich an deine Bestimmung. Und ich kann dir und mir noch ein paar andere nennen, die Bibel ist voll davon. Lukas Kapitel 6, Vers 36, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Erinnere dich an deine Bestimmung. Philipper Kapitel 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Erinnere dich an deine Bestimmung. Und wenn man das so hört, dann kommt auch wieder die Erinnerung. Aha, da war doch was. Und wenn du sie nun einmal aus den Augen verlieren solltest, weil dich dein Alltag, deine Umstände überrollen, wenn Hindernisse und Wirrnisse in dein Leben treten, dann sei getrost. Du hast den gleichen Gott wie Jakob. Du hast den gleichen Gott zum Vater wie Jakob. Er wird dich wieder auf Kurs bringen. Er wird dich wieder an deine Bestimmung erinnern. Dann sind wir beim ersten Punkt, endlich wieder auf Kurs. Die Verse 25 und 26. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sagte Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich dir gedient habe, damit ich wegziehe. Du selbst kennst ja meinen Dienst, mit dem ich dir gedient habe. Die Kapitel 30 und 31 sind ein wenig verschachtelt. Wenn wir hier in diesen Versen sehen, dass Jakob offensichtlich die Initiative ergreift, geschieht das nicht aufgrund eines sentimentalen Erinnerns an seine Heimat oder aufgrund des Drucks, den Laban bei ihm ausübt. Wir erkennen dann im Kapitel 31 die Ursache dafür. Gott hat ihn an seine Bestimmung erinnert. Kapitel 31, Vers 11. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu ihm, also er erzählt das dort, spricht er mit seinen Frauen. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Ich bin der Gott von Bethel, Vers 13. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mach dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Also er handelt aufgrund eines konkreten Befehls Gottes. Und wir staunen immer wieder, wie viel Zeit Gott hat. Bei Abraham dauerte es 25 Jahre, bis nur der Ansatz eines Hauchs oder der Hauch eines Ansatzes der Erfüllung der Verheißung auftauchte. Nach 25 Jahren der Verheißung, ein Sohn für ein Volk, das so zahlreich wie die Sterne werden sollte, das so zahlreich wie der Sand am Meer werden sollte. Und bis es dann zur wirklichen Erfüllung dieser Verheißung kam, unter der Landnahme, dann unter Josua, dann dauerte es noch einmal ein paar Jahrhunderte. Dann erst konnte man sagen, jetzt hat sich die Verheißung an Abraham erfüllt. Meine Mutter hatte immer einen Spruch drauf, ja, da habe ich das übrigens her mit meinen Sprüchen, das habe ich geerbt, also da kann ich nichts dafür. Ja. Also meine Mutter hatte da einen Spruch drauf, die sagte immer, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber fein. Ja, das habe ich mir gemerkt. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber fein. Hier bei Jakob lässt Gott 14 Jahre ins Land gehen. Nach Rebekkas Plan seinerzeit sollte er eigentlich nur für eine kurze Zeit nach Haran gehen, bis der Zorn Esaus sich verraucht hatte. Und dann wollte sie ihm einen Boten schicken, ihn wieder nach Hause holen, aber dieser Bote ist nie angekommen. Aber Gott verliert nie sein Ziel aus den Augen. Zur rechten Zeit handelt er. Und ihn kann nichts aufhalten, auch keine Hindernisse, Wirrungen und Hemmschuhe. Wir betrachten jetzt die Verse 27 bis 36. Als Jakob seinem Schwiegervater seinen Entschluss, seinen Wunsch mitteilte, ihn zu verlassen, sieht dieser, der Laban, sieht seine Felle davon schwimmen. Er wollte seinen Schwiegersohn nicht verlieren, denn er wusste, dass Jakobs Anwesenheit ihm Gottes Segen gebracht hatte. Aber Laban war nicht an dem Gott Jakobs interessiert, sondern nur an dem Segen, den er durch Jakobs Gott empfangen hatte. Im Vers 27 wird dann auch deutlich, woher Laban wusste. Vers 27 sagt er, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich habe durch Wahrsagung erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. In manchen Übersetzungen wird das hebräische Wort, das hier steht, Nahas, mit ich spüre, so hat Luther übersetzt. Oder ich habe erfahren oder ich habe es geahnt übersetzt. Das Wort hat aber einen eindeutigen okkulten Hintergrund und bedeutet Wahrsagerei, Zauberei betreiben, Zeichen deuten. Insofern hat die Elberfelder das gut und richtig übersetzt. Laban war also ein Heide, der zum Wahrsager ging. Laban will Jakob unbedingt halten und er bietet ihm eine Lohnerhöhung an. Es ist heute wie früher. Manchmal bekommst du erst dann Lohnerhöhung, wenn du mit der Kündigung drohst. Dann auf einmal kommt der Chef in die Gänge. Aber Jakob gibt den Ball zurück in dem Fall und fragt Laban, was bin ich dir denn wert? Verse 29 und 30. Er appelliert unter anderem auch an die Vernunft Labans und sagt, wann soll ich denn für mein Haus schaffen endlich? Bis jetzt habe ich nur für dich geschafft. Übrigens, Jakob muss ein Schwabe gewesen sein. Nämlich, die Schwaben sind zum Schaffen geschaffen. Okay. Der letzte Teil des Verses 30 bewegt mich dazu, einen kleinen Exkurs zu machen. Jakobs Ehe mit den beiden Töchtern Labans war eine sogenannte Sadika-Ehe. Das heißt, üblicherweise zogen die Frauen in das Haus des Mannes und in die Sippe des Mannes. Aber hier war es so, dass Jakob in das Haus seiner Frauen und in die Sippe Labans eingeheiratet hatte. Und das hatte zur Folge, dass die Kinder dann eben zur Sippe der Frau gehörten. Ja, das Vermögen und der Besitz der Familie wurde Eigentum des Stammes der Frau. Ansonsten blieb das dann beim Mann. Und das hat meines Erachtens auch hier eine geistliche Bedeutung. Nämlich das war ein erneuter Angriff Satans, einer von vielen, die er gestartet hat, auf die Verheißungen und die Pläne Gottes, sich ein Volk zu erwählen, aus dem der Messias hervorkommen sollte. Wäre Jakob dort in Haran geblieben, in der Sippe Labans, dann wäre der Segensträger in dieser heidnischen Sippe untergegangen. Die Segenslinie Abraham, Isaak, Jakob wäre unterbrochen gewesen. Und das ist auch ein Grund, dass Gott Jakob widerruft und ihn aus der Hand Labans befreit. Ende des Exkurs. In den Versen 31 bis 36 sehen wir die Verhandlungen um diesen neuen Arbeitsvertrag zwischen Laban und Jakob. Jakob verlangt eigentlich gar nicht viel. Er will sich mit dem Ausschuss begnügen, mit den schwarzen Schafen. Die Ziegen waren damals alle schwarz. Also die gesprenkelten und gestreiften war Ausschuss. Übrigens von diesen schwarzen Ziegen, von diesem Fell wurden die Tücher für die Zelte gemacht, ja, aus dem Ziegenhaar. Und die Schafe waren alle weiß. Das heißt, wenn eben ein Schwarzes dabei war, dann war das Ausschuss eigentlich. Das war nicht normal. Jakob will sich also mit dem begnügen, was eigentlich gar nichts wert war in den Augen dieser Herdenbesitzer. Ja, und Laban, er stimmt da erfreudig zu, ja, dass er bei diesem Deal so gut wegkommt. Er wittert Morgenluft. Da lässt sich was machen, denkt er sich. Und er wäre nicht Laban, wenn er nicht in seinem Inneren schon einen Plan gehabt hätte, gänzlich schadlos aus dieser Sache herauszukommen. Wir lesen nochmal die Verse 31 bis 36. Da sagte er, also der Laban, was soll ich dir geben? Und Jakob sagte, du sollst mir gar nichts geben. Wenn du mir diese eine Sache zugestehst, dann will ich wieder deine Schafe weiden und hüten. Ich will heute durch deine ganze Herde gehen und daraus aussondern jedes gesprenkelte und gefleckte Tier und jedes dunkelfarbige Tier unter den Schafen und das gefleckte und gesprenkelte unter den Ziegen. Das sei mein Lohn. Und meine Gerechtigkeit soll an einem künftigen Tag für mich zeugen, wenn du herkommst wegen meines Lohnes vor dir. Alles, was nicht gesprenkelt und gefleckt ist unter den Ziegen und dunkelfarbig unter den Schafen, das gelte als gestohlen bei mir. Da sagte Laban, siehe, es geschehe nach deinem Wort. So sonderte er an jenem Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziege, alles, woran etwas Weißes war und alles Dunkelfarbige unter den Schafen und gab sie in die Hand seiner Söhne. Und er legte einen Weg von 3 Tagesreisen zwischen sich und Jakob. Und Jakob weidete die übrigen Herden Labans. Bei oberflächlichem Lesen dieses Textes, und das ist mir gar zu oft auch passiert, könnte man der Meinung sein, dass nun Jakob zur Tat schreitet. Ja, er hat das jetzt mit dem Laban vereinbart und jetzt schreitet Jakob zur Tat und sucht sich das, was ihm versprochen worden ist, aus den Herden raus. Aber das ist nicht so. Es ist Laban, der das dem Jakob Versprochene aussondert. Er geht hin und sucht alles raus, was sie abgemacht hatten. Er geht sofort hin und entfernt alles, was Jakob nach dieser Abmachung für sich beanspruchen könnte. Und das gibt er seinen Söhnen und lässt diese 3 Tagesreise weit wegziehen. Ja, Laban hat den Jakob schon wieder betrogen. Er hat ihn schon wieder um seinen Lohn betrogen. Es heißt nämlich ganz eindeutig im letzten Vers, und Jakob weidete die übrigen Herden Labans, also die gesprenkelten und das, was ihm eigentlich gehört, ist weg. Ja, so nachdem Laban sagt, ja, guck mal, kannst alles raussuchen, was dir gehört. Ist nichts mehr da, alles weg. Die Tat Labans ist an Dreistigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Aber wir sehen nun in den folgenden Versen, dass Gott nichts aufhalten kann. Seine Pläne gehen in Erfüllung, trotz aller Labans in Jakobs und auch in deinem und in meinem Leben. Sind wir beim dritten Punkt, Gott ist größer als die Umstände, die Verse 37 bis 43. Die nächsten Verse sind eigentlich schwer zu verstehen und geben einige Rätsel auf. Weit geistlichere und bibelkundigere Ausleger haben hier ihre Schwierigkeiten und die Varianten der Auslegung sind vielfältig. Was tut Jakob hier wirklich? Ist es Aberglaube? Sind das abergläubische Bräuche, so ähnlich wie die Liebesäpfel der Rahel, die wir im letzten Kapitel, die uns da begegnet sind? Oder ist es züchterisches Geschick, das Jakob hier anwendet? William MacDonald schreibt hierzu, haben wirklich die Stäbe dazu geführt, dass die Tiere eine Zeichnung trugen? Es könnte sein, dass es für diese Methode eine wissenschaftliche Grundlage gibt, auch wenn wir nicht sicher sein können. Neuere genetische Forschungen legen nahe, dass es solch eine Begründung geben könnte. Und es könnte auch ein schlauer Trick von Jakob gewesen sein. Es gibt Anzeichen in der Erzählung, dass er die selektive Kreuzung kannte. Durch sorgfältige Auswahl konnte er nicht nur die gewünschten Zeichnungen hervorbringen, sondern konnte auch kräftige Tiere für sich selber und schwächliche für Laban züchten. Vielleicht waren die geschälten Äste nur ein Trick, um seine Zuchtgeheimnisse vor den anderen zu verbergen. Soweit Zitat William MacDonald. Und ich möchte hier an der Stelle auch nochmal einen kleinen Exkurs machen. der mit dem Text eigentlich gar nichts direkt zu tun hat, aber es liegt mir auf dem Herzen. Jakob war offensichtlich ein talentierter Tierzüchter. Und ich staune immer wieder, was Züchter, egal ob es nur bei Tieren oder Pflanzen ist, was die über die Jahrhunderte und die Jahrtausende aus einer Urform herausgezüchtet haben. Also dass man gezüchtet hat, steht ja nur hier schon in der Bibel. Jakob hat ja schon ganz definitiv gezüchtet. Der kannte das schon, wusste schon, wie das funktioniert und wie das geht. Dabei müssen wir aber die Tatsache berücksichtigen, dass sie nur das aus dieser Urform herauszüchten können, was Gott zuvor hineingelegt hat. So hat man zum Beispiel über die Zeiten ca. 390 Hunderassen gezüchtet, laut Wikipedia. Also ich habe sie nicht gezählt. Aber es bleiben immer Hunde. Und es wurde niemals aus einem Hund eine Katze gezüchtet. Das Ergebnis dieser Züchtungen war immer das gleiche. Vorne hat es gebellt und hinten gewedelt. Ja, wie Züchter das anfangen, dass Dackel kurze Haare und krumme Beine, Boxer ein zerknautschtes Gesicht und Collies meinetwegen lange Haare und eine spitze Nase haben. Das ist mir ein Rätsel, das kann ich nicht begreifen, das verstehe ich nicht. Aber Gott hat das Potenzial der möglichen Ergebnisse in diese DNA hineingelegt. Da ist alles vorhanden. Krumme Beine für die Dackel und eine spitze oder zerknautschte Visage für die Boxer. Ja. Es ist nämlich nicht möglich, diese DNA-Kette, diese Helix in irgendeiner Art zu verlängern oder zu verkürzen. Das geht nicht, habe ich mir sagen lassen. Auch wenn heute Medizintechniker in den Genen herumbasteln, können die nur austauschen und können keine Sequenzen hinzufügen. Übrigens, da habe ich mal einen Film gesehen, so eine Dokumentation, da sagte dann der Sprecher, hier hat die Natur in die Gene eine Sequenz eingefügt. Also ich habe dann auch gedacht, du musst dann mal überlegen, was du gesagt hast. Die Natur hat eingefügt. Ja, die Natur kann nicht einfügen. Es kann nur jemand, weiß ich, wenn ich eine Excel-Liste gemacht habe und es fehlt was, dann baue ich noch was ein, weil ich weiß, es muss besser werden. Ja, also die Natur kann nicht einbauen. Lassen wir's. Also diese Gentechniker, die können auch nur, das finde ich übrigens banal, also da finde ich die Tierzüchter, die haben noch mehr drauf als diese Gentechniker. Ja? Die machen was raus und machen was anderes rein, das kann jeder. Ja, oder fast jeder. Also diese Gentechniker, die können nicht schaffen, wie Gott geschaffen hat. Ja. Dass der Mensch züchten kann, dass er die Fähigkeit dazu hat und dass ein Rahmen vorhanden ist, innerhalb dessen er wirken kann, das ist Teil des Planes und des Auftrages Gottes. In einem Beitrag in Faktum, der Beitrag hieß Gott liebt Vielfalt und Schönheit, da ging es um 840 Birnensorten, die nur in der Schweiz angebaut werden. In diesem Beitrag schreibt der Autor Thomas Lachemeyer Folgendes. Der Schöpfer hat den Menschen befähigt, an seiner Schöpfung Anteil zu haben. Der Mensch ist berufen, in einer guten Weise über die Natur zu herrschen, sie sich zunutze zu machen. Die Vielfalt der Birnen kommt auch daher, dass Gott den Menschen befähigt hat, Birnensorten zu züchten. Was für eine Fürsorge wird am schöpferischen Wesen des Menschen, sei er Musiker oder Landwirt oder Züchter, was wird ein schöpferisches Wesen da deutlich? Gott überträgt seinem Geschöpf Kompetenz und Verantwortung. Kann man nur staunen. Und so haben Jakobs Züchter Nachfolger im Laufe der Zeit hunderte von Ziegenrassen auf der ganzen Erde gezüchtet. Gezüchtet, nicht geschaffen. Und mehr als 200 Schafrassen. Aber das verblasst gänzlich vor der Schaffenskraft Gottes, vor seiner Vielfalt und vor seinem Variantenreichtum. So hat Gott zum Beispiel weltweit ca. 4000 Marienkäferarten geschaffen. Arten, also innerhalb der Art gibt es ja nochmal millionenfache Varianten. Ja, dann ist der Punkt ein bisschen weiter links und weiter rechts und weiß ich was alles. Ja. 4000 Marienkäferarten gibt es auf der Welt. Ob das die letzten sind, weiß man gar nicht. Oder zum Beispiel 2000 Arten Leuchtkäfer. Ja, was hat Gott wunderbar geschaffen? Und man entdeckt immer wieder neue Arten. Ja, kürzlich las ich ebenfalls ein Faktum, dass man innerhalb eines Jahres, wohlbemerkt im 21. Jahrhundert, man denkt immer so, die 17., 18., 19. Jahrhundert, das wären die Zeiten der Entdeckungen gewesen, als man die Erde entdeckte und man hat den Eindruck, man weiß schon alles. Piffedeckel. Im 21. Jahrhundert hat man in der Groß-Mekong-Region in Thailand 115 neue Tierarten entdeckt. Und selbst hier in der Rhön hat man in 2007 eine bis dahin unbekannte Art des Ruderfußkrebses entdeckt. Ja, man muss also gar nicht erst nach Thailand fahren. Man kann auch hier in der Rhön noch unbekannte Arten entdecken, die Gott vor ewigen Zeiten geschaffen hat. Und bei dieser gigantischen schöpferischen Vielfalt unseres Gottes, was sind dann da eben mal 390 Hundearten? Hunderassen, nicht Arten, Entschuldigung, Hunderassen. Na, Ende des Kurses. Ende des Exkurses. Wir wollen zurückkommen zum Text. Ich könnte mich da jetzt noch mehr begeistern. Also das ist zur Zeit Jakobs bereits die Züchtungsmethoden, dass die ja schon bekannt waren. Das scheint also klar zu sein. Welche Methode Jakob angewandt hat, wird nicht weiter erklärt. Wahrscheinlich war das Vorgehen Jakobs völlig irrsinnig. Aber Gott hat trotzdem was dabei herauskommen lassen. Und ich glaube fest, dass es das Eingreifen Gottes war, das die gestreiften, die gescheckten Ziegen und die dunklen Schafe hervorbrachte. Gott. Gott hat Laban nicht gestattet, Jakob Böses zu tun. Das lesen wir. Wir schielen schon mal wieder ins Kapitel 31, im Vers 7. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 10-mal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Gott hat dem Laban das Vieh entzogen und es Jakob gegeben. Vers 9 aus dem Kapitel 31. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Und der Engel weist Jakob darauf hin, dass Gott seine Finger bei dieser ganzen Sache im Spiel hatte. Vers 12, und er, der Engel, sprach, erhebe doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antat. Wie auch immer es geschehen ist, entscheidend ist das Resultat. Vers 43, und der Mann breitete sich mehr und mehr aus oder wurde über die Maßen reich oder wurde außerordentlich reich. Und er bekam viele Tiere, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Jakob arbeitet noch einmal 6 Jahre bei Laban. So werden durch Gott die finanziellen Voraussetzungen geschaffen für die Heimreise und den Neustart in der Heimat. Insgesamt war Jakob 20 Jahre im Exil. Wieder Kapitel 31, Vers 41. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen, 14 Jahre habe ich für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Das sagt Jakob im Gespräch mit Laban, als sie sich später dann treffen. Der lebendige Gott hat viel Zeit. Er ist stärker als alle Umstände. Als sich Gott vor 20 Jahren dem Jakob in Bethel, als er ihm da begegnete, bekam er eine Vorstellung von der Größe und der Herrlichkeit Gottes. Wie Gott seine große Verheißung, die er ihm damals gegeben hat, umsetzen wollte, da hatte er keine Vorstellung davon. Wie kann man das auch? Wie kann man eine Vorstellung davon haben, von den Verheißungen Gottes, die er uns gibt? Jakob hat in 20 Jahren aber erfahren, dass nichts, auch nicht ein hinterlistiger Laban, Gottes Pläne durchkreuzen kann. Gott selbst war es immer wieder, der ihn in seine Bestimmung, an seine Bestimmungen erinnerte. Gott verfolgte zielstrebig seinen Plan. Und Gott ist sich bewusst, und Jakob ist sich bewusst, dass er immer wieder gegen Gottes Pläne, eigene Aktionen dagegen gestellt hatte. Und es ist bewegend, wie Gott im Gebet, wie ihr Jakob im Gebet vor Gott bekennt. Das lesen wir dann im Kapitel 32 in den Versen 10 und 11. Da spricht er mit Gott: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit einem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen, und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Jakob wusste, wem er seinen Segen zu verdanken hatte. Nicht gesprenkelten und gestreiften und gescheckten Stäben, die er da hingelegt hat. Es war Gott, der ihn so gesegnet hat. Nichts konnte Gott von der Erfüllung seiner Verheißung abhalten. Kein Laban, keine vier Frauen. Gott ist stärker als alle Umstände. Er ist souverän. Er benutzt einen eigensinnigen, widerspenstigen, sündigen Laban, um seine Pläne auszuführen, und einen eigensinnigen, widerspenstigen, sündigen Jakob kann Gott nicht stoppen. Ich komme zum Schluss, wir fassen zusammen. Wir sehen am Beispiel Jakobs aus dem Wirken Gottes in seinem Leben und an dem konkreten Handeln mit den Schafen und den Ziegen zweierlei. Erstens, Gott kann nichts aufhalten. Seine Pläne führt er aus. Er hat Jakob an seine Bestimmung erinnert. Wenn ich uns am Anfang so manche Bestimmungen in unserem Leben an so manche Bestimmungen in unserem Leben erinnert habe, was Gott von uns erwartet, nämlich seid heilig, seid barmherzig, seid gnädig, seid geduldig, dann lasst uns am Wirken in Jakobs Leben daran denken, dass er uns zum Ziel bringt. Es ist nicht unsere Kraft, die uns immer wieder dahin zurückbringt und uns auch das eine oder andere gelingen lässt. Petrus betont in seinen Briefen zweimal, dass es Gottes Kraft ist, die uns durchträgt. 1. Petrus 1, Vers 5: Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und in seinem zweiten Brief erwähnt er wieder, dass es Gott ist, der uns alles schenkt. 2. Petrus 1, Vers 3: Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Es ist Gottes Kraft, es ist Gottes Geschenk, was wir empfangen haben. Aber Petrus ermahnt uns auch in diesem Brief, dass unser Fleiß und unsere Anstrengung auch eine Rolle spielen. Unser Einsatz ist eine Pflichtfolge dieser Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Im Vers 5, 2. Petrus 1 lesen wir dann: Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, und dann kommt eine ganze Kette, die dann weitergeht. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Wir stoßen hier wieder mal auf das Geheimnis der zweimal 100%. Aber das ist dann wieder ein anderes, ein neues Thema. Wir lernen also daraus, Gott kann nichts aufhalten und er führt seine Pläne aus. Und zweitens, Gott kann aus schwarzen Schafen etwas machen. Ja, das halte ich für noch viel tröstlicher. Gott kann aus sogenannten schwarzen Schafen etwas machen. So wie der Ausschuss aus der Herde des Heiden Labans, das Schwache und Unpassende seiner Schafe und Ziegen, der Grundstock für den Reichtum des Gottesmannes Jakob wurde. Und so kann Gott das, was einst kraftlos war, zum Guten. Gott kann aus Gottlosen, Gott kann aus Sündern und Feinden Gottes, kann er sich eine Herde bilden. Er kann das machen, kann eine Herde daraus machen, die zu seiner Ehre und zu seinem Lob lebt. Und in ihm sind sie dann eine neue Schöpfung. Ja, nicht nur eine neue Art, sondern nicht nur eine neue Rasse, sondern eine neue Schöpfung kommt dabei raus. In ihm sind sie eine neue Schöpfung geworden, haben in ihm Leben gefunden und sind angetan mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist, der in ihnen wohnt. Und daher kann jeder, der diesem Hirten unmittelbar nachfolgt, der sich ihm anbefehlt, der sich unter seine Führung oder seine Leitung stellt, da kann jeder sich von ihm gestalten und führen lassen. Schon in diesem Leben, in dieser Welt, er kann dann schon in diesem Leben und in dieser Welt zu seiner Ehre leben und wirken. Amen.
Wir singen, wie anfangs angekündigt, das Lied »Lass mir das Ziel vor Augen bleiben« von der Folie.